Herzlich willkommen zum InfoDirect Live-Podcast am 14. Februar 2023. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute wird es zum einen Teil wahrscheinlich wieder etwas tragisch-komödisch und andererseits auch sehr ernst. Wir sprechen nämlich heute über die Wahlwiederholung, die in Berlin stattgefunden hat. Und tragisch-komisch wird wahrscheinlich sein die vielen Fehler, die da im Vorfeld und auch während der Wahl wahrscheinlich wieder passiert sind. Und wahrscheinlich nur tragisch oder zumindest nicht erfreulich ist das Wahlergebnis der AfD bei dieser Wahlwiederholung, die das angestrebte Ziel von Zweistelligkeit nicht erreicht hat. Und über all das werden wir heute ausnahmsweise nicht mit Herrn Fiss vom Feldzugblock diskutieren, der die Wahlen immer ganz genau beobachtet, sondern, und das ist ungewöhnlich, mit einem AfD-Politiker werden wir diese Wahl diskutieren. Und der AfD-Politiker ist nämlich bekannt dafür, dass er sich auch kein Blatt vor den Mund nimmt, was die eigene Partei betrifft. InfoDirect-Zuhörer kennen ihn von unserem letzten Podcast, so Shithole Berlin. Ich spreche von Amtsrichter AD und Abgeordneter zum Abgeordnetenhaus in Berlin, Antonin Brussek. Herr Brussek, herzlich willkommen im InfoDirect-Live-Podcast.
Vielen Dank. Guten Abend, Herr Schafmüller.
Vielen Dank auch dafür, dass Sie sich so spät, wir haben jetzt schon nach 21 Uhr Zeit für unsere Hörer und auch für mich nehmen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Also vielen Dank dafür.
Das mache ich doch gern.
Herr Brussek, ich würde sagen, wir fangen dort an, wo wir beim letzten Podcast aufgehört haben, nämlich bei der Kritik an der Berliner Verwaltung. Es ist ja im Vorfeld dieser Wahlwiederholung schon wieder einiges passiert, was nicht ganz gepasst hat und da waren Sie persönlich auch davon betroffen.
Ja, also vorab muss ich sagen, die Wahl ist eigentlich ganz vernünftig gelaufen. Und verglichen mit dem Wahldesaster, das wir hatten und das zur Aufhebung der Wahl und zur Wiederholungswahl führte, waren das im gewissen Sinne Kleinigkeiten, wenige Kleinigkeiten. Eine ist aber ganz kurios und die kann ich auch darstellen. Ich nehme an, es gibt wesentlich mehr Kleinigkeiten dieser Art, die erfährt man natürlich nicht. Ich bekam, da ich immer Wahlvorsteher gewesen war, einen Zettel, ob ich weiterhin oder abermals Wahlvorsteher sein möchte. Und das kann ich nicht sein, von Rechts wegen, weil ich Kandidat auf einer Liste bin. Ich habe den Brief geöffnet und habe mir diesen Fragebogen, wo ich mich bereit erklären sollte, durchgelesen und festgestellt, dass dort keine Belehrung dieser Art draufsteht. Also dachte ich mir, ich teste mal, wie die Berliner Verwaltung so arbeitet und habe alles ganz brav ausgefüllt. Ich hätte sie auch nicht wissen können zum Beispiel. Und habe das abgeschickt und wurde dann wenige Wochen später sofort zum Wahlvorsteher ernannt, also dem Leiter eines Wahllokals. Das fand ich doch recht kurios. Und dann kriegen wir ja in Berlin relativ kurzfristig die Wahlbenachrichtigungen, dass wir wählen können. Und ich bekam eine Wahlbenachrichtigung, so weit, so gut. Ich bekam allerdings auch eine Wahlbenachrichtigung für meinen vor 10 Jahren verstorbenen Vater, der den gleichen Namen hat und noch hier gemeldet war. Also offensichtlich war keinem aufgefallen, bis auf die Bundesversicherungsanstalt, die seine Rente gezahlt hatte, die sie ja sofort eingestellt hatte. Das ging, aber es war nicht aufgefallen, dass mein Vater tot war. Ich hatte also 2 Wahlzettel mit dem identischen Namen und der identischen Anschrift. Das fand ich eigentlich ziemlich kurios. Und ich habe dann eine Weile gewartet und dachte mir, mal sehen, wie die Behörde weiterarbeitet. Es passierte aber gar nichts. Und ich habe daraufhin die Bild-Zeitung informiert oder die BZ, die Berliner Zeitung, und habe diese Sache geschildert und die haben das aufgegriffen und gesagt, dass mein toter Vater einen Wahlschein bekommen hat und ich sei Wahlvorsteher. Das erschien dann in der Bild-Zeitung. Ich habe keinen weiter informiert und siehe da, wenige Tage später bekam ich dann von der Wahlbehörde meine Abberufung als Wahlvorsteher. Das fand ich eigentlich ganz kurios. Die 2 Wahlscheine hatte ich allerdings immer noch. Da wurde offensichtlich nichts weiter veranlasst, Ich habe natürlich nur mit einem gewählt. Ich denke, diese Sachen sind bestimmt öfter passiert und vielleicht ist es auch im Rahmen der Normalität. Ich habe mich aber wahnsinnig geärgert, auch gerade im Hinblick auf meinen Vater. Und ich habe mich wahnsinnig geärgert über diese Inkompetenz, dass sozusagen Formblätter gedruckt werden, die die Leute überhaupt nicht aufklären, welches die Voraussetzungen sind. Da hätte sich Hinz und Kunz melden können und das fand ich ziemlich ungeheuer. Jetzt. Und eine zweite Sache, und die ist heute ganz frisch, wenn ich die noch erzählen darf.
Bitte, bitte.
Die Wahlen sind ausgezählt worden. Und Sie wissen ja vielleicht, dass die SPD und die Grünen 107 Stimmen auseinander liegen. Es ist nicht klar, wer von beiden gewonnen hat. Beide haben 18,4 Punkte. Und heute ist ein Postsack aufgetaucht, in dem sich 466 nicht ausgezählte Stimmen eines Wahlbezirks befinden, also Briefwahl. Und diese werden jetzt neu ausgezählt. Die Post war nicht in der Lage, diesen Sack rechtzeitig auszuliefern, obwohl alle Briefe rechtzeitig eingegangen waren. Und das ist insofern relevant, einerseits für die Grünen und für die SPD, andererseits aber auch für unseren 17. Kandidaten, welcher nämlich nur mit einer Differenz von 10 Stimmen eingezogen ist, weil in diesem Wahlbezirk ein Direktmandat errungen wurde. Es kann also sein, dass sich das auch für uns noch nachteilig ändert. Ich finde, das ist schon eine größere Sache und hochgradig ärgerlich.
Da geht es aber hoffentlich nicht um Herrn Lindemann.
Nein, der Herr Lindemann, der hat sehr souverän und sauber und mit deutlichem Abstand sein Direktmandat erworben. Das ist jemand, der ist über die Liste reingekommen, dessen Reinkommen allerdings von dem Direktmandat der CDU abhing. Mhm. Denn das Parlament ist unglaublich aufgebläht worden. Das Parlament hat eigentlich 130 Stimmen und durch Direktmandate und Ausgleichsmandate vergrößert es sich. Es war schon 147 Personen groß und jetzt sind wir sogar 159. Also wir sind riesig geworden für doch eine relativ kleine Stadt von 3 Millionen, also ein Stadtstaat, aber es kann für uns den letzten Listenkandidaten durchaus eine Bedeutung haben. Wir werden sehen und hoffen das Beste.
Also gespart muss überall werden, nur nicht bei den Abgeordneten, wie man da sehr schön sieht.
Jetzt, das nennt sich Demokratie.
Ja, die muss uns auch etwas wert sein. Und von Jahr genau. zu Jahr dann mehr wert eben. Jetzt möchte ich noch einmal betonen, weil wir haben schon ziemlich spät jetzt und unsere Zuhörer hören das vielleicht dann gar nicht mehr so. Es kann ja mal passieren, dass wo jemand stirbt und der dann noch einen Wahlzettel bekommt, aber ihr Vater ist 10 Jahre tot.
Genau, der ist 2013 gestorben, am 1. Mai 2013. Also der muss sich oben im Himmel oder in der Hölle ziemlich wundern, dass er 10 Jahre danach noch eine Wahlbenachrichtigung bekommt. Eigentlich ein absolutes Unding. Ich habe das übrigens der Behörde immer wieder mitgeteilt. Die wissen das eigentlich, warum das passiert ist, kann ich nicht sagen.
Hat er 2011 auch eine Wahlaufforderung bekommen?
21, ich weiß es nicht, ich kann es nicht mehr sagen, ich glaube eher nicht, ich hätte mich damals wahrscheinlich schon aufgeregt,
ja.
Also wie das passiert ist, weiß man nicht.
Und Herr Brusek, Sie sind ja auch nicht jetzt ganz jung in der Politik, sondern auch eine Zeit lang, also es müsste auch bekannt sein, dass Sie Abgeordneter zum...
Eigentlich ja. Und man würde doch erwarten, wenn die Dinger losschicken, dann schicken sie die nicht nur an die alten Wahlvorsteher oder Wahlhelfer, sondern gucken auch, ob die den Voraussetzungen entsprechen. Das war denen doch bekannt. Und dass die Wahlbehörde nicht prüft, ob ich nicht einer von den 130 Leuten bin, der eigentlich im Parlament sitzt, ist doch ein Witz, kann man so sagen. Aber in Berlin ist leider... vieles ein Witz.
Da wird jemand mit Excel-Tabellen nicht sehr gut umgehen können, die Formeln da nicht richtig eingehen können.
Das sind alles diese Leute, die ganz schnell noch eingestellt wurden, weil die Wahlhelfer wurden ja verdoppelt und verdreifacht und bekamen ja übrigens statt 40 Euro jetzt 240 Euro. Mhm. Und man hoffte, dass man dadurch die Qualität steigern kann. Man hat aber auf jeden Fall sehr viele Bewerber gehabt, das ist klar.
Und das andere ist, nicht den Berliner Behörden jetzt anzukreiden, sondern der Deutschen Post, dass dort Wahlzettel da irgendwie vergessen wurden in einem Postsack?
Also das Wahlamt sagt natürlich, es ist die Schuld der Post. Das nennt sich ja Blame Game.
Was bedeutet das?
Ich vermute, die Post wird wieder sagen, das ist die Schuld des Wahlamtes.
Ja.
Was meinen Sie, was bedeutet?
Blame Game, das heißt, den Schuldigen immer wieder weitergeben, oder wie, was bedeutet
genau,
das?
Genau, Blame Game heißt, dass ich ein Spiel, bei dem sich die Leute gegenseitig tadeln. Ich sage, du bist gewesen, und sie sagen, nee, du bist gewesen, und so weiter und so weiter. So meinte ich Blame Game, und ich nehme an, die Post und die Wahlbehörde werden sich gegenseitig die Schuld geben, einerseits. Ich glaube persönlich, dass es die Post war, denn die Deutsche Post ist wirklich anerkannt furchtbar, gerade in Berlin. Man kann also erwarten, dass ein Brief, der hier losgeschickt wird, zwar am nächsten Tag in Bayern sein kann, aber keinesfalls in Berlin. Hier brauchen die Briefe in der Regel 3 oder 2 Tage, wenn es schnell geht, oder auch 3 Tage. Ja, bei Gericht sind wir mal von 3 Tagen ausgegangen, innerhalb Berlins, weil das hier einfach so ein Chaos ist.
Das kann ich leider mit InfoDirect bestätigen, dass das auch in Wien wird das immer ein größeres Problem, dass da Magazine nicht zugestellt werden, und von einem sehr langen, treuen Leser haben wir von der Post die Benachrichtigung bekommen, diesen Sommer, dass er verstorben sei, was zum Glück nicht gestimmt hat, sondern da hat dem Briefträger anscheinend nicht gefreut, dass er da nochmal schaut, wo der Briefkasten ist, und plötzlich war er verstorben.
Genau umgekehrt wie bei meinem Vater. Mein Vater kriegt Post und ist tot, und er ist nicht tot, kriegt aber Post, weil er angeblich tot ist. Ja.
Es ist alles nur mehr absurd, aber leider, und da würde ich vorschlagen, kommen wir dann zum ernsten Thema. Diese Absurdität, was sich in Berlin ja zuspitzt, konnte die AfD leider bei der Wahlwiederholung nicht wirklich nutzen. Da schreibt beispielsweise die FAZ, Wahl in Berlin, AfD erreicht Protestwähler nicht. Wie kann so etwas nach einer Silvesternacht passieren?
Ja, das ist ein Mysterium. Ich muss das mal ganz ehrlich sagen, und Sie haben ja den schlauen Daniel Fiss angesprochen, der hatte ja in der Sezession gerade jetzt heute, glaube ich, etwas dazu geschrieben, und Daniel Fiss weiß immer alles. Ich hatte den Eindruck, der weiß das auch nicht so genau. Es ist tatsächlich so gewesen, dass es uns nicht wirklich gelungen ist, diese Krisensituation um Silvester für uns irgendwie fruchtbar zu machen. Und es ist uns auch nicht gelungen, diese Gesamtkrisensituation des Herbstes und des Winters mit Krieg und Frieren und so. Wir frieren ja alle in Berlin. Wir haben 19 Grad immer in den Büros. Ich weiß nicht, ob das in Österreich auch so vorgeschrieben ist. Es ist uns nicht gelungen, daraus genügend zu machen. Die Protestwähler gibt es durchaus, die haben aber nicht uns gewählt. Die Protestwähler haben protestiert, indem sie CDU gewählt haben.
Ja, und einige AfD-Wähler, wenn man den Daten Glauben schenken will, ehemalige AfD-Wähler sind zu Hause geblieben. Die hat man nicht mehr begeistern können.
Und zwar wirklich ziemlich viele. Also es ist ja so, dass ungefähr 5000 AfD-Wähler sind zur CDU gewechselt. Das ist nicht wirklich viel. Aber es gibt Protestwähler von den anderen Parteien, die auch zur CDU gegangen sind, einerseits. Und dann sind 26.000 oder 25.000 Wähler zu den Nichtwählern gegangen. Und das ist auch total geheimnisvoll, wie das sein kann. Offensichtlich waren die einfach von der AfD enttäuscht, weil sie ihren Protest nicht hinreichend kanalisieren konnte. Ich kann mir das übrigens anders nicht erklären, aber der Daniel Fiss schreibt ja auch, Nichtwähler seien ein Mysterium der Wahlforschung, und ich glaube, es bleibt bei diesem Mysterium, aber wir haben diese Leute nicht erreicht, und 25.000 ist eine Menge, denn wir haben in Berlin insgesamt 135.000 Wähler gehabt. Das ist nicht besonders viel. Das letzte Mal hatten wir 147. Also es ist eine erkleckliche Zahl von Leuten, die uns nicht mehr gewählt hat und sich gesagt hat, lasst mich doch mit diesem Quatsch zu Hause, ich bleibe lieber zu Hause.
Obwohl sie 2011 noch wählen gegangen sind, und das ist ja das Spannende, dass man sagt, die hat man schon einmal erreicht. Bei ganz vielen gebe ich ja den Daniel Fiss recht, und man sagt ja, Nichtwähler kann man ganz schwer erreichen, aber die hat man schon erreicht gehabt. Das Das ist ja der Wahnsinn.
Also das Problem ist, 21 hatte man sie erreicht und man konnte sie offensichtlich nicht an uns binden. Und das ist natürlich die Frage, warum ist das geschehen? Ich muss ganz klar sagen, ich bin ja kein Wahlbeobachter und kein Wahlforscher, ich bin Politiker. Und für Politiker ist es immer sehr schwer, gegen Sprachregelungen anzureden, die bestehen. Und die Sprachregelungen in der Politik sind ja immer de mortuis nil nisi bene, vom Toten oder egal wie, spricht man nur Gutes. Und so ein bisschen, wir sind ja alle dazu verdammt und werden geschult, wir dürfen nicht kritisch auftreten, es sei denn, es ist anerkannt, die Situation ist anerkannt, rettungslos verloren, so ein bisschen. Ich möchte trotzdem ganz klar benennen, dass offenbar wir Defizite hatten darin, die Leute davon zu überzeugen, dass wir die wirkliche Oppositionspartei sind und dass die CDU ihnen nicht wirklich helfen kann. Und das ist gerade bei den Nichtwählern, die sind ja nicht unbedingt unpolitisch. Das sind aber Leute, die sich sagen, die Politik kotzt mich an, keine Partei kann mir helfen. Und die AfD wurde doch eigentlich als Partei gegründet, die gerade für diese Menschen da ist. So habe ich das verstanden. Und das war ja auch ihr großer Erfolg von 2013 an 2016, dass die Leute das erste Mal den Eindruck hatten, da werden wir ernst genommen. Und offenbar hat das so ein bisschen nachgelassen. Ich finde das einerseits erschreckend, muss ich übrigens wirklich sagen, aber auch nicht ganz klar. Man muss sich wohl die näheren Wahlanalysen dazu noch anschauen. Aber ich persönlich war enttäuscht.
Diese Enttäuschung haben Sie auch ausgedrückt, beispielsweise auf Facebook, wo Sie schreiben, 9,1% in Krisenzeiten ist selbst in Berlin keine solide Stabilisierung. Im Wahlkampf wurde wiederholt behauptet, nur die AfD sei eine wirklich bürgerliche Partei. Wenn das stimmt, so schreiben Sie, dann war der 12.02.2023 ein bürgerliches Trauerspiel. Da trösten einen auch keine schönen Frauen, weil sie das Foto mit sehr hübschen Frauen dazu gepostet haben aus dem Wahlkampf.
Ja, genau so war das. Also bürgerliches Trauerspiel war ja jetzt so ein kleiner Spaß. Man sagt ja immer, in der Politik ist Humor nicht angezeigt. Das sagen mir häufig erfahrenere Kollegen. Ich handle dem immer zuwider, weil ich irgendwie doch mein Herz auf der Zunge trage. Ich will das aber sozusagen ganz sachlich darstellen. Wir hatten 8%. Das war enttäuschend, weil wir vorher 14 hatten, 2016. Und jetzt hatten wir 9,1%. Und 9,1% ist wirklich, wirklich eine nicht marginale Steigerung, aber auch keine solide Steigerung. Und es ging uns nicht um Konsolidierung. Es war uns klar, dass wir konsolidiert sind. Selbst in einer Stadt wie Berlin ist es klar, dass die Leute wissen, dass wir da sind. Die wissen, wofür wir stehen. Und wir haben einfach mit mehr gerechnet. Und das kann man doch einfach so sagen. Und es wurde gerechnet, wenn es schlecht läuft, haben wir so 10%. 11, 12 waren realistisch, davon bin ich selbst ausgegangen, nach meinem Eindruck im Wahlkampf. Ich rechne immer sehr konservativ und dachte mir, auch 11 ist okay. Und ich weiß, dass sehr viele Leute von der Basis, die auch im Wahlkampf geholfen haben, sind von 12, 13 bis 15% ausgegangen. Das hielt ich nicht für realistisch, aber diese 12 hätten es sein können. Und dann hätte man sagen können, wir haben uns solide gesteigert. Und bei 10 kann man sagen, wir haben uns solide konsolidiert. Ich finde aber, 9 ist eine Konsolidierung. Das ist ein bisschen zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel, wo man sich sagt, wir wissen doch alle, es hätte mehr sein müssen. Ja, dass natürlich Wahlen immer ein Zufallselement haben, wo man sich sagt, man weiß nicht wirklich, was rauskommt, denn die Umfragen sind so und die Ergebnisse sind anders. Das ist ein bisschen wie beim Fußball, wo vorher auch alle immer sagen, ja, Brasilien wird 2-1 gewinnen und nachher verliert Brasilien 7-0. 0 oder 0-7 und alle wundern sich, das macht ja Wahlen so spannend, aber trotzdem hat man doch gewisse Erwartungen und diese Erwartungen wurden nicht erfüllt und das habe ich als bürgerliches Trauerspiel beschrieben, da wir, die Berliner AfD, ja immer eine betont bürgerliche AfD sein wollen.
Ja, und bei der bürgerlichen AfD, da war anscheinend die AfD nur der Schmiedel und nicht der Schmied, weil die tatsächlich schon länger als bürgerlich auftreten, ist die CDU und die hat 10,2% dazugewonnen, ist jetzt stärkste Partei mit 28,2% in Berlin und das, obwohl die CDU, das ist ja kein Geheimnis, Heuchler sind, der wir die Zustände in Berlin ja dank Merkel auch zu verdanken haben. Oder wie kann man an die CDU also verlieren? Das gibt es ja nicht.
Ja, also die CDU in Berlin war natürlich von den anderen Parteien vielleicht noch die vernünftigste, aber die einzige vernünftige aus meiner Sicht sind wir, die Blauen, das ist ganz klar. Und die Berliner CDU hat die ganze Zeit so getan, als hätte sie mit dem ganzen Zeug nichts zu tun. Und zwar mit dem ganzen Zeug sowohl in Berlin und vor allem auch im Bund. Als wären nur die anderen dran schuld, einerseits. Und andererseits war es ja auch so, dass bevor klar wurde, dass es die Wiederholungswahl gibt, sind die im Landtag, im Abgeordnetenhaus heißt es bei uns in Berlin, sind die letztendlich im Landtag immer den anderen, erlauben Sie mir das sozusagen, in den Arsch gekrochen. Und plötzlich, als klar war, es wird neu gewählt, sind die wahnsinnig offensiv aufgetreten, als wären sie eigentlich auch so eine Art AfD. Sie versuchten uns zu überholen. Und dann hieß es bei uns immer in der Partei, da müssen wir keine Angst vor haben, die Leute wählen doch das Original. Das stimmt aber, glaube ich, nicht, weil die Leute wählen das Altbewährte, das ist denen eigentlich immer lieber als das Original. Und das war natürlich eine Sache, die war ganz evident, wenn die Leute vernünftig sind in Berlin oder waren oder gewesen wären, irreal ist der Vergangenheit, dann hätten sie gewusst, wir kriegen diesen rot-rot-grünen Senat nur weg. Wir wollten den in die Wüste schicken. Wir kriegen den nur weg, wenn die CDU möglichst stark ist, weil alle anderen können das nicht bewirken. Und dann gibt es zum Beispiel Rot, Schwarz, Gelb oder irgendwie sowas. Das nennt sich bei uns Deutschlandkoalition wegen der Fahne. Ja. Und das wäre möglich gewesen. Die Leute haben sich also gesagt, und das ist vielleicht ein Grund für dieses schlechte Abschneiden. Also ich finde die AfD ja gar nicht so schlecht, aber ich wähle lieber die Schwarzen, weil dann bekomme ich die Roten weg. Ja? Oder wenigstens die Kommunisten, also die Dunkelroten. Ja. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, erklärt aber nicht, warum wir nur 5000 Leute haben, die eigentlich zur CDU gegangen sind. Ich glaube aber, es gab ganz viele, gerade bei den Grünen, oder auch bei der SPD, die zur CDU gegangen sind, weil sie die Politik dieser Leute so schlimm fanden. Die Verkehrspolitik, die Sozialpolitik, die Migrationspolitik. Die Leute waren hochgradig empört. Sie sind aber mit ihrer Empörung nicht zur AfD gegangen, weil sie nämlich so zutiefst bürgerlich sind, dass sie die AfD wegen ihrer Bürgerlichkeit, also der Wähler jetzt, des Elektorats, nicht wählen, weil sie finden ja, wir sind Schmuddelkinder, unseriöse Schmuddelkinder. Und ich weiß das genau, wir unterhalten uns ja manchmal im Landtag mit Abgeordneten heimlich im Fahrstuhl, wenn die sich nicht schämen, dass sie mit uns irgendwie sprechen. Und da hat mir ein CDU-Mann gesagt, ja, also bei uns im Berliner Südwesten, da wohnen die reichen Leute, da haben die Leute gesagt, wissen Sie, ich habe immer grün gewählt, machen ja reiche, gut situierte Leute in Berlin gern. Aber die grüne Verkehrspolitik, die ist so furchtbar, ich wähle jetzt Sie. Zu uns ist keiner gekommen und hat gesagt, die Verkehrspolitik ist so furchtbar, ich wähle jetzt Sie. Weil wir einfach nur teilweise oder vielleicht auch gar nicht eine Partei für das Bürgertum sind. Wir sind weder eine Partei des Bürgertums noch für das Bürgertum. Wir sind eine Partei, vielleicht des Proletariats, wenn Sie so wollen, oder von sozial Abgehängten oder von Leuten, die einfach unzufrieden sind. Aber die Quote von Leuten, die einen Hochschulabschluss haben, beträgt bei der AfD, also von den Wählern, 3,5%. Also von allen AfD-Wählern haben nur 3,5% einen Hochschulabschluss. Und bei den Grünen sind es irgendwie 30 oder so. Also das Elektorat ist ein völlig anderes. Das muss man sich mal klar machen. Und ich glaube, auch unsere Partei sollte sich das klarer machen, als sie das zum Teil bisher tut.
Das ist ja auch eine Riesenkritik auch an der Spitzenkandidatin. Da geht in Berlin oft das Bonmot, sagt man dazu, glaube ich, um, dass sie sich immer sehr freut, wenn sie angesprochen wird und sagt, ja, Frau Birker heißt sie, glaube ich, wenn Sie, wir haben Sie, Sie treten so gut auf, haben einen Doktortitel, Sie wirken so bürgerlich, man glaubt Ihnen ja gar nicht, dass Sie bei der AfD sind. Und angeblich freut sich die Dame dann darüber. Hat sich die AfD da um etwas bemüht, was sie, oder ist die AfD in Berlin etwas, was die Wähler gar nicht brauchen, weil es da eh die CDU gibt oder die FDP für Bürgerliche?
Ich glaube, dass die AfD gar nicht gebraucht wird, ist ja das Schreckgespenst der AfD. Also nach dem Motto, wir hatten ja auch immer Angst, es kommt der Merz und der Merz ist dann solide konservativ und der wird uns dann die konservativen Wähler abfischen. Und dann werden wir nicht mehr benötigt. Ich halte diese Betrachtung für falsch, aber das ist schon eine Gefahr, die für die AfD besteht. Das ist das eine. Unsere Spitzenkandidatin hat einen wahnsinnig guten persönlichen Wahlkampf hingelegt. Den hat sie auch gerade hingelegt, weil sie diese Bürgerlichkeit überzeugend vertritt. Mhm. Aber wenn es so ist, wie Sie gesagt haben, dass die Leute sagen, ja, sie wirken ja gar nicht so, als wären sie von der AfD, dann zeigt es ja deutlich, wie die Leute die AfD wahrnehmen, dass die also überhaupt nicht denken, dass so eine kultivierte und vernünftige und promovierte Dame bei uns sein könnte, weil die ja irgendwie denken, bei uns sind die Frauen alle wie Cindy aus Marzahn. Das ist so eine Sendung in Berlin mit so einer ganz furchtbaren Frau in Jogginghosen. Ja? Aber das ist eben nicht der Fall. Also sie ist ja eine ganz authentische Person. Sie wird uns aber nicht richtig zugeordnet. Und das ist ohnehin ein Problem der Berliner AfD, die in weiten Teilen zutiefst bürgerlich ist. Tatsächlich sitzen im Landtag ganz viele bürgerliche Menschen mit bürgerlichen Berufen, so wie ich auch. Und die Leute können sich das im gewissen Sinne nicht erklären. Aber das sind nicht die Menschen, die uns wählen. Das ist ja das Grundproblem. Ich glaube nicht, dass unsere Spitzenkandidatin diese Leute abgeschreckt hat. Die finden das ja auch gut, dass es eine vernünftige Frau ist, ja, die irgendwie was gelernt hat und gearbeitet hat. Das ist ja für unsere Wähler was ganz Wichtiges. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass uns manchmal so ein bisschen die Bodenständigkeit vielleicht fehlt. Die Authentizität, das ist ja eine ganz wichtige Sache. Das ist ja in Wirklichkeit der Erfolg von Gunnar Lindemann. Also Gunnar Lindemann, der ist, hat einen Wahlkreis.
Herr Brusek, ja? Stopp kurz. Auf den würde ich gern später noch zu sprechen kommen. Okay. Jetzt, das, was Sie gesagt haben, hat heute jemand, mit dem ich länger gesprochen habe, aus Berlin, jetzt kann ich fast sagen, so auf den Punkt gebracht, weil dann würde ich Ihnen die Worte in den Mund legen, das mag ich nicht, aber der hat das so zusammengefasst, wenn eine Millionärin Sozialpolitik macht, kommt so etwas raus. Und damit hat dieser soziale Patriot aus Berlin angesprochen, dass sich die AfD bei sozialen Fragen eher bürgerlich und für Millionäre positioniert hat und weniger für das Proletariat, wie man so grauslich sagt. Nämlich, ich glaube, es ist gegangen um billigere Öffis-Ticket und Wohnbau oder so. Können Sie das vielleicht erzählen, wie sich da die, oder sehr spät ausgerichtet hat, glaube ich, so
die AfD? Ja, also wenn das so jemand gesagt hat, ist das ein recht böses Bonmot. Ich kann aber verstehen, wie es entstanden ist, möchte das so nicht bestätigen, aber natürlich ist eines richtig. Wenn ich soziale Themen in den Vordergrund bringe, muss ich irgendwie für die Menschen authentisch sein. Und wenn ich wohlhabend bin und wenn ich sehr bürgerlich bin, gelingt es mir nicht, soziale Themen klar zu erkennen, B zu lösen und C zu vermitteln. Das ist ganz evident. Und richtig ist auch, und das hat Christine Brinker durchaus sehr gut erkannt, dass wir uns bemüht haben, eine soziale Ausrichtung in der Partei auch sozusagen im Wahlkampf den Leuten bekannt zu geben. Wir haben ihnen schon gesagt, wir sind die Partei für euch und wir haben ein soziales Herz. Ich glaube, sie haben uns das nicht immer abgenommen. Sie haben uns das deswegen nicht immer abgenommen, weil es Themen gab, welche wir vielleicht nicht genügend beackert haben. Ich gehe mal von diesem 29-Euro-Ticket aus, zeigt es deutlich. Wir haben das 29-Euro-Ticket abgelehnt, weil sich das überhaupt nicht solide rechnen und finanzieren lässt. Das ist also eine Art Wahlgeschenk von Frau Giffey, der Bürgermeisterin, an die Bürger. Wählt mich, dann könnt ihr für 29 Euro super mit der U-Bahn fahren. So, das hat sie den Leuten angeboten. Und wir haben gesagt, liebe Leute, das ist Betrug, weil ihr zahlt es woanders. Und das haben die euch nur so geschenkt, um euch ruhig zu stellen. Mag ja sein. Wissen Sie, aber ich habe über das 29-Euro-Ticket mit so vielen Leuten gesprochen und habe denen immer gesagt, ja, das rechnet sich nicht. Und die Leute haben mir immer gesagt, das mag ja sein, dass das im Haushalt nicht stimmt, aber mich interessiert nicht der Haushalt, mich interessiert doch, ob ich ein Ticket für 69 oder 89 Euro habe oder für 29. Und genauso denken doch die Leute. Die Leute denken weder politisch noch haushalterisch. Die Leute denken einfach ganz simpel. Und wenn ich ehrlich bin und mir bietet einer ein solide finanziertes Ticket für 89 Euro an und ein nicht finanziertes für 29, ich kann aber damit fahren, da wäre ich doch ein Trottel, würde ich das für 89 wählen. Der Mensch ist kein Homo economicus. Der normale Bürger als Homo politicus entscheidet sich einfach, oder Homo familiaris würde ich das fast nennen, der entscheidet sich nach seiner Brieftasche. Und das ist natürlich ein Problem, das hatten wir immer wieder. Und das hängt damit zusammen, dass die Berliner AfD ganz besonders versucht, seriös und solide zu sein. Und ich halte das für einen sehr guten Ansatz. Man muss allerdings auch manchmal, einerseits muss man die Leute mögen, man muss den Leuten aufs Maul schauen und man muss auch manchmal den Leuten ein Stück Schokolade schenken. Und das ist ganz wichtig und vielleicht haben wir das nicht genug gemacht, denn unser Motto war ja im Wahlkampf hart, aber gerecht. Und ganz ehrlich, wenn ich eine Wohnung habe und ich kann die nicht zahlen und dann steht da irgendwie Ölpreise sichern, und dann steht drunter hart, aber gerecht, da können doch die Leute nichts damit anfangen. Ist das eine soziale Aussage? Nein. Ja, also was soll denn hart, aber gerecht? Das kann man vielleicht rechtspolitisch, also dass Straftäter ordentlich bestraft werden oder so. Aber man muss doch die Leute beim Herzen ansprechen. Ja. Ne? Das ist doch, was die Leute wollen. Die wollen doch, dass die Parteien sie lieb haben und sich um sie kümmern. Gerade in diesen sozialen Fragen kann man nicht sagen, hart, aber gerecht. Ich fand, das ist ein Problem. Denn Berlin ist vielleicht hart, das stimmt. Gerecht? Das weiß ich nicht. Sind wir als AfD hart, aber gerecht? Ja, natürlich, im Einzelfall ja. Aber für die soziale Frage, die doch zentral war, und die soziale Frage war übrigens für alle Wähler zentral, auch für die der CDU, nicht für die der FDP, denen ist es wurscht, die haben ja so viel Geld, deswegen wählen sie die FDP.
Aber die sind, glaube ich, rausgeflogen, nicht so viele Leute. Oder? Ist die FDP aus dem Landtag geflogen, oder? Oder haben sie es reingeschaut?
Die sind aus dem Land, nein. Sie sind rausgeflogen mit 4,6%. Weil die ja einfach kein Konzept haben, das irgendwie überzeugt. Also die sind nicht liberal, sie sind für Besserverdienende und Leistungsträger und von denen gibt es halt offenbar nicht mehr als 5%. Es tut mir überhaupt nicht leid für die FDP. Es tut mir vielleicht leid für das Wahlergebnis insgesamt. Und ich weiß, dass es auch bei der FDP durchaus Kollegen gab, die ich rausgeschätzt habe, aber insgesamt sind die zu Recht rausgeflogen, weil sie kein Konzept hatten. Aber wir als AfD müssen lernen, unser Konzept besser zu verkaufen.
Und da ein kurzes Zitat von Maximilian Grad, den AfD EU-Abgeordneten, der hat auf ihrer Facebook-Seite das Facebook-Posting, das ich vorhin vorgelesen habe, kommentiert. Mit den Worten, bürgerlich, ausgerechnet in Berlin, ist auch eine etwas, nun ja, erklärungsbedürftige Strategie. Welche Zielgruppe soll denn da adressiert werden? Und welche sind für uns erreichbar? Hier wird es einiges zu analysieren geben. Und dieses Analysieren, das machen wir jetzt. Sie haben gesagt, dass die Plakate haben das Herz nicht angesprochen, und da hat es heute auf Twitter schon Diskussionen bei Daniel Fiss gegeben, dass die Plakate auch das Auge vielleicht nicht angesprochen haben, weil es hat zwar gute Botschaften auf den Plakaten gegeben, aber ein Twitter-User hat gefragt, warum hat man nicht beispielsweise den ausgebrannten Bus auf den Plakaten gezeigt, sondern einfach immer nur die Spitzenkandidatin mit einer Aussage. Also hat man da vielleicht auch zu sehr versucht, bürgerlich zu wirken, so zu wirken wie die anderen Parteien und ja, keinen Krawall zu schlagen?
Also ich will mal Folgendes sagen, Christine Brinker ist eine Politikerin, die keine Krawallpolitik möchte, und das ist, glaube ich, in Berlin auch sinnvoll. Allerdings gibt es ja einen Unterschied zwischen Krawallschlagen und Sachen tatsächlich beim Namen zu benennen. Und die Wahlplakate, und da folge ich diesem User, der das geschrieben hat, haben das Herz nicht hinreichend angesprochen. Die Wahlplakate haben mich wirklich ganz persönlich gar nicht angesprochen. Allerdings ist es so, dass die Spitzenkandidatin hat die Leute durchaus angesprochen, weil sie war gut fotografiert und sie war gut in Szene gesetzt. Allerdings war das immer mit zum Teil Slogans verbunden, die nicht ausreichend waren oder erklärungsbedürftig einerseits, und andererseits eben immer mit diesem Slogan oder Claim, heißt es ja neudeutsch, mit dem Claim hart, aber gerecht. Und Christine Brinker ist ganz gewiss nicht hart, aber gerecht. Sie ist eine sehr nette und mütterliche Frau, andererseits. Und drittens war es auch so, dass wir zwar die Spitzenkandidatin hatten, wir hatten aber auch sehr viele reine Textplakate. Und es ist interessant, dass die großen Parteien gerade vor allen Dingen nur ihren Spitzenkandidaten gebracht haben. Also man sah fast nur den Wegner von der CDU, man sah eigentlich nur Frau Giffey, man sah nur den Chaya von der FDP, die ist keine große Partei, aber eine alte Partei, die haben sich auf eine Person konzentriert, während wir uns so ein bisschen zerfasert haben. Man hätte überall Brinker, Brinker, Brinker plakatieren müssen, weil sie ist ein Zugpferd. Sie ist eine Galionsfigur und sie ist aber gleichzeitig nicht bekannt genug. Und die Leute hätten sehen müssen, ach, das ist doch die nette Frau von der AfD. Das fand deswegen nicht statt, weil beim Wahlkampf das nicht hinreichend sozusagen angeordnet und koordiniert wurde, sondern es konnte jeder Bezirksfürst sich selber überlegen, welche Plakate er hängt. Und dann war es leider so, dass die Leute für ihren eigenen Wahlkreis sich selbst plakatiert haben. Also völlig unbekannte Gesichter. Und da steht Max Mustermann drunter und dann ist da irgendein Bild AfD. Mit sowas holt man 3%. Das ist kein Witz. Wir haben in Schöneberg zum Teil nur 3% geholt. Auch wenn da 1000 solcher Plakate hängen, holt man 3%, weil es ist immer der Chef oder die Chefin. Die ziehen doch. Und das haben wir nicht hinreichend gemacht. Also ich würde nicht kritisieren, dass Frau Brinker so viel plakatiert wurde. Ich bin der Meinung, sie wurde zu wenig plakatiert. Und dann gab es viele Plakate, die inhaltlich nicht wirklich sexy waren, um das mal ganz klar zu sagen. Also die Giffey, die hatte so ein Riesenplakat und da sieht man sie so, wie sie abends mit so einer Schreibtischlampe für uns arbeitet und dann steht da wirklich irgendwie, Franziska Giffey arbeitet für uns. Das sah so hochgradig überzeugend und seriös, aha, so ein Farbbild und so warm, und sie ist ja auch so eine mütterliche Frau, und dann denkt man sich, Mann, das ist ja eine nette, und die arbeitet offenbar die ganze Nacht. Ja, aber wenn bei uns steht Klimakleber in den Knast, dann mag das Einzelne ansprechen, aber das Herz doch nicht unbedingt.
Ist, Ist da vielleicht ein weiteres, also aus Österreich kennen wir das von der FPÖ, wie der Sebastian Kurz dann aufgetreten ist und einen auf rechts gemacht hat, ist die FPÖ ganz nervös geworden und hat dann versucht, ungefähr so zu werden wie der Sebastian Kurz. Das hat dann zum Glück der Herbert Kickl abgestellt. Aber das, wir haben da irgendeinen Zwischenfunk die ganze Zeit drinnen. Den finde ich
auch. Ja, ich habe es auch gehört. Aber jetzt höre ich sie nochmal. Ja.
Stumm. So, jetzt ist der Zuhörer abgedreht. Und beim Sebastian Kurz war das eben so, da war der Sebastian Kurz dann plötzlich mit so einer bürgerlichen, rechten Linie plötzlich erfolgreich. Und dann hat die FPÖ sich darüber beschwert, dass der Sebastian Kurz eine Kopiermaschine ist und hat dann angefangen, Sebastian Kurz zu kopieren, anstatt einfach die eigene Position noch gründlicher zu vertreten. Und das, was Sie erzählen, kommt mir auch so ein bisschen vor. Ui, die CDU macht jetzt auch einen auf rechts, da müssen wir jetzt das auch irgendwie kopieren. Ist das zu viel zugespitzt oder könnte man sagen, dass das nicht ganz unrecht ist, was ich da gesagt habe?
Nein, das stimmt, glaube ich, weil die Wahlplakate sind ja auch immer sehr kurzfristig hintereinander. Es gab immer Neuauflagen und ich glaube, die einzelnen Agenturen oder so haben immer sehr genau geguckt, wer macht was und wie reagieren wir drauf. Und es war natürlich so, dass die CDU auch so durchaus populistische Ansätze hatte und die haben wir dann versucht nochmal zu steigern. Und der verbrannte Bus, den Sie meinten, der Silvester da stand, wir hatten durchaus das aufgegriffen, allerdings nicht diesen Bus. Wir hatten dieses berühmte Foto aus dem Fernsehen, wo einer von diesen Tätern mit einer Pistole auf ein vorüberfahrendes Polizeiauto schießt.
War das als Plakat oder nur auf Facebook und Instagram?
Nein, das war auch als Plakat und zwar auch als Großplakat. Ja? Und da stand irgendwie, soweit ich weiß, weil man nicht mehr wegschauen darf oder irgendwie sowas. Allerdings war aus meiner Sicht dieses Plakat auch nicht optimal, weil es war ein bisschen schwer einzuordnen und es war dieser Text auch nicht so gut, aber ich bin auch kein Fachmann für diese Dinge. Ich gucke mir das ja eigentlich an wie jeder andere und es hat mich nicht wirklich überzeugt. Und man muss auch natürlich eines sagen, diese Silvesterkrawalle hätte man stärker ausnutzen müssen, denn sie sind ja die Spitze des Eisbergs, ein Problem, das da ist, das eigentlich totgeschwiegen werden sollte. Und das uns letztendlich von der CDU weggenommen wurde durch diese Vornamensabfrage. Das hatte für uns im Landtag, im Abgeordnetenhaus den Vorteil, dass zum ersten Mal auch die CDU von Rot-Rot-Grün als Faschisten bezeichnet wurde. Aber es war natürlich so, die Bürger fanden das gut. Das ist doch ganz evident. Wir hatten diese Idee auch, aber die CDU war im Ergebnis schneller. Und man muss in diesen Sachen halt einfach schnell sein und man muss auch Mut haben. Man muss auch Mut haben, sich den Zorn mancher Leute zuzuziehen, um andere Menschen zu gewinnen. Und wir haben diese Situation nicht genug ausgenutzt. Also das Soziale haben wir durchaus sehr gut bespielt, aber nicht genügend. Und die Silvesterkrawalle haben wir auch bespielt, aber wir haben sie, finde ich, nicht wirklich fruchtbar gemacht. Dabei war das eine Steilvorlage, das muss man ganz klar sagen. Und wenn man sich dann anschaut, dass dann 9% rausgekommen sind, 9,1, dann reicht das im gewissen Sinne nicht. Insbesondere, weil der Bundestrend ja die ganze Zeit, Dezember, Januar, Anfang Februar, war ja 15-17%. Der Bundestrend war so hoch. Und ich habe als Vergleich, ich war zur Wahlkampfhilfe in Niedersachsen und Niedersachsen war nie so ein richtig überzeugendes AfD-Land, weil die dort auch häufig sehr zerstritten waren. Mhm. Und wir haben dort geholfen und die haben dann fast aus dem Stand heraus 10,9% geholt, mit wenig Wahlkampf. Und ich habe mir dann gesagt, also klasse, wenn die in Niedersachsen, einem rein westdeutschen Bundesland, mit ja eigentlich so einer recht saturierten Bevölkerung fast 11% holen, dann müssen wir ja mehr holen. Weil wir haben nämlich immer mehr geholt als in Niedersachsen. Mhm. Sind Sie noch da?
Ich bin noch da und höre ganz aufmerksam zu und fasse zusammen, da hat sich der AfD vielleicht gefürchtet, als zu rechts gescholten zu werden und hat deshalb einen Elfmeter nicht verwertet.
Das Bild ist vorzüglich, ja. Wir hatten natürlich immer Angst davor, allzu rechts zu sein. Und das ist in einer Stadt wie Berlin auch unpassend. Das wollen die Leute nicht. Die Leute wollen, dass wir rechtskonservativ sind, aber nicht zu rechts. Das ist das eine. Und wenn man aber Angst hat, dass man vielleicht doch zu rechts sein könnte, dann wird man beim Elfmeter einfach nervös, weil man einfach nicht genau weiß, in welche Ecke man schießen soll und ob man ordentlich mit Wumms schießt oder ob man das da irgendwie nur so reinschlenkern lässt. Und wenn ich das nicht weiß, weil ich mir meiner Position nicht sicher bin, mache ich Fehler und der Torwart sieht, wohin der Ball geht und fängt ihn auf. Und das ist ja geschehen.
Das ist geschehen und zu weit rechts stehen ist vielleicht das Alleinstellungsmerkmal der AfD, dass man weiter rechts steht wie die anderen, wenn man das nicht bespielt. Vielleicht trägt das dazu bei, dass man dann ehemalige Wähler wieder zu den Nichtwählern verliert. Ich würde noch ganz kurz gern über die Wahlplakate sprechen. Für unsere Zuhörer, ich mache das erste Mal in meinem Leben bei weit über 100 Infodirekt-Live-Podcasts jetzt kurz Werbung für die Berliner Zeitung. Die hat nämlich einen Artikel herausgebracht, der große Wahlplakate-Check. Und da findet man Wahlplakate, unter anderem das von der SPD, das Sie schon gerade geschrieben haben, sozial bewegt mehr. Und dann die fleißige Frau Giffey beim Arbeiten spät nachts. Und wenn man weiter runterscrollt bis fast ganz am Ende, dann sieht man auch das Wahlplakat der AfD, der Spitzenkandidatin Kirsten Brinker. Und das ist ein schönes Foto, da haben Sie recht, da weht ihr der Wind ins Haar, sieht sehr bewegt aus, aber es ist schwarz-weiß und ihr Name fehlt. Also wirklich gelungen.
Ganz genau.
Ich das auch nicht.
Also sie selber wirkt ja schon als Person und als Frau sehr gut, Aber der Name fehlte zum Teil. Und es gab Plakate, da war er drauf, aber es gibt ganz viele, da war er nicht drauf. Und wenn die Leute Christine Brinker nicht richtig kennen, dann sollte man den Namen 100-mal draufschreiben. Zweitens war ich mir auch nicht sicher, warum das schwarz-weiß ist. Das wissen wahrscheinlich nur die Leute, die diese Plakate entwerfen, weil sie den Eindruck haben, vielleicht ist schwarz-weiß cool und modern. Ich gucke mir auch gerne Schwarz-Weiß-Filme aus den 60er Jahren an und finde die künstlerisch wertvoll. Aber das ist nicht eigentlich das Auge des Volkes. Die Leute wollen noch warme, vernünftige Farben haben. Und das hat die SPD zum Beispiel geboten. Und die Grünen sind ja auch immer recht bunt. Und wir waren nur blau. Und das hielt ich eigentlich die ganze Zeit auch für ungenügend. Ja? Das Foto selber war schon in Ordnung.
Herr Brussek, das Foto ist schön, aber schwarz-weiß ist halt ewig gestrig, hätte ich jetzt fast gesagt und mache es natürlich nicht.
Oder so.
Ja. Aber wenn es um die Wahlplakate geht, also das von der CDU, das ist dermaßen 1990er Jahre. Mir gefällt nur, dass CDU orange geschrieben ist, genau im Infodirekt orange, aber sonst ist das furchtbar. Ich würde aber sagen, wir machen hier einen kurzen Punkt und gehen noch einmal ganz hart zur Kritik. Und da gibt es den Vorwurf, dass man sagt, ja, die Silvesternacht hat die AfD nicht nutzen können, weil es da einen Film von Reichelt gegeben hat, einen sehr guten über die Silvesternächte in Berlin und andere in deutschen Großstädten, und der ist millionenfach gesehen worden, und da ist am Schluss ist kein AfDler zu Wort gekommen, sondern ein CDU-Politiker, und aus dem Grund hat man verloren, weil das geht dann nicht anders, weil die anderen sind so gemein und da hatten wir keine Chance. Wie sehen Sie das? War der Film von Reichelt ausschlaggebend, weil da ein CDU-Politiker vorgekommen ist? Oder hat das vielleicht nicht doch zum Stimmungsbild beigetragen, dass die AfD abrufen hätte müssen?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, der Reichelt spielt eine große Rolle. Aber auch der Reichelt erreicht doch sein Publikum. Und die Leute, die Reichelt gucken, wählen trotzdem nicht wirklich die AfD, weil er ja gegen die AfD ist oder so tut, als sei er gegen die AfD. Und er ja eigentlich auf strammem CDU-Kurs von früher ist. So ein bisschen à la 1990, wie Sie das gerade gesagt haben. Da ist die CDU ja eigentlich, oder da möchte sie offenbar wieder hin. Deswegen glaube ich nicht, dass das ausschlaggebend war. Aber es zeigt doch ganz deutlich, dass wir dazu nichts Ausreichendes gemacht haben. Also man hätte ja so etwas auch irgendwie verarbeiten können. Es ist ja nicht so, dass wir nicht über Möglichkeiten verfügen. Wir sind zwar nicht Julian Reichel, aber man könnte doch auch irgendetwas Entsprechendes darstellen. Das haben wir nicht gemacht. Und wir haben es nicht gemacht, weil wir wahrscheinlich zu langsam sind, muss man leider sagen. Oder wir waren in dem Moment zu langsam, weil wir auch nicht genau wussten, in welche Richtung wir das machen sollen. Und dann haben uns andere dieses abgenommen, weil die ja nicht die Gefahr laufen, dass sie jetzt plötzlich als rechtsextrem dargestellt werden. Er ist halt ein konservativer Mann und bedient die Ängste der Menschen und stellt die sehr zugespitzt dar, aber er macht das halt sehr fähig. Und ich glaube nicht, dass die Leute, weil sie ihn gucken, dann die CDU wählen, sondern die Leute wählen sowieso CDU und gucken dann Julian Reichel. Und die CDU, muss man ganz klar sagen, hat erkannt, wir machen jetzt einen Rechtsruck. Und wir konnten den ja nicht machen. Und das hat die Leute ja überzeugt. Und sie haben sich ja gesagt, das ist doch prima, die CDU, die wird wieder konservativ. Und wir sind doch eigentlich entstanden, weil die CDU sich ja die ganze Zeit seit den 90er Jahren nach Mitte oder nach links bewegt hat. Und wenn plötzlich die CDU sich nach rechts bewegt, ist das für uns ein Problem, zumindest in bürgerlichen Städten oder Ländern, wie das Berlin ist. Das ist ganz klar. Die Leute mögen die CDU, glaube ich, einfach mehr.
Österreich kann man sicherlich nicht mit Berlin vergleichen, aber die FPÖ hat bewiesen, wie man damit umgehen kann, zumindest wie dann der Herbert Kickl die Führung übernommen hat, nämlich einfach den eigenen Weg ganz klar gehen und dann nicht mehr schauen ständig, oh, was macht die CDU, wie können wir uns danach ausrichten, sondern die ausblenden, weil das, was Sie angesprochen haben, ich glaube, die CDU hat noch viel, viel mehr Angst, als rechts dargestellt zu werden, aber im Wahlkampf war ja das, wenn es ums Überleben geht, um die eigenen Freunde, war ja das kurzfristig egal.
Richtig. Es ging ja ihr nicht ums Überleben, es ging ihr um den Sieg. Die hat schon geahnt, dass sie gewinnen kann. Also zumindest jetzt in Berlin, weil die Leute hatten sowas die Nase voll von diesem Senat. Auch wenn die dann irgendwie nachher sagen, naja, es stört uns doch nicht und die Giffey ist ja sympathisch und der Wegner, der ist so farblos oder so. Die Leute hatten die Nase einfach voll und es ist klar, dass man in Berlin die Schnauze voll hat. Und der Berliner hat sowieso schnell die Schnauze voll. Aber, und das ist richtig, die FPÖ, die hat immer ihren eigenen Stil sozusagen gehabt, weil sie eine viel ältere Partei ist und weil sie immer gewusst hat, wie sie das eigentlich machen soll. Und wir als Fleisch vom Fleische der CDU sind ja eigentlich entstanden so als bessere konservative CDU, die gegen den Euro ist und diese ganzen Professoren und so weiter. Und es gibt ja durchaus auch bei uns einen Flügel, möchte ich mal sagen, der aber nicht so genannt werden möchte. Und zwar diesen liberalen Flügel, die möchten eigentlich so eine CDU wie von früher. Eine Helmut Kohl-CDU oder eine Franz-Josef-Strauß-CDU und so einfach die gute alte. Und diese Leute zu den modernen, die sozialpatriotische Partei möchten, also gar keine CDU 2.0, keine CDU à la 1980, sondern einfach eine moderne, auch bürgerliche, aber eben sozialpatriotische Partei, die die Leute ganz woanders hinbringt, als es die alte CDU je hätte machen können. Die alte CDU ist ja keine Antwort auf die Probleme der heutigen Welt. Und deswegen ist auch eine Rückkehr zu dieser alten CDU, bloß blau gefärbt, natürlich nicht das, was man eigentlich als Rettungsweg einschlagen sollte. Und ich glaube, solange dieses aber immer noch bei uns vertreten wird, so nach dem Motto, naja, im Berliner Südwesten ist es ja gut, wenn wir da möglichst bürgerlich auftreten und bloß nicht das Wort sozialpatriotisch oder deutsch oder Migrationshintergrund, das wollen wir lieber nicht. Ganz so ist das nicht, aber die Grundtendenzen gibt es, das ist ganz klar. Und das darf man nicht vergessen, Herr Schafmüller, wir sind ja in Deutschland durchaus immer, haben das Damoklesschwert des Verfassungsschutzes. Also in Wirklichkeit müssen alle AfD-Politiker darauf achten, dass nicht der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, kommt und sagt, oh, da hast du schon wieder was ganz, ganz Falsches gesagt. Ich trage das in mein Büchlein ein. Ja, und das ist ein Problem. Das schafft natürlich Unsicherheit und es schafft auch zum Teil Angst. Und Angst ist nie ein guter Ratgeber.
Herr Brusek, das verstehe ich natürlich, aber ich verstehe nicht, dass man sagt, die CDU war 1990 so toll und zu mir hat vor kurzem ein AfD-Politiker aus Bayern gesagt, ja, wir wollen das, wer die Franz Josef Strauß CSU will, der soll jetzt AfD wählen, weil wir sind die CSU von 1990. Und die CSU von 1990 war ja mutmaßlich auch schon korrupt und hat auch sehr, sehr viele Fehler gemacht und war mutmaßlich auch schon eine Heuchlerpartei und dann zu versprechen, ja, wir sind dann genauso wie die, mit der Gefahr, dass die CSU das dann auch wieder sagt, dass der Söder sagt, ja, ja, Franz Josef Strauß, das war schon der Richtige, dann steht man da und hat Werbung gemacht für diesen Herrn. Also das hat auch mit dem Verfassungsschutz dann nichts mehr zu tun.
Ich höre jetzt die ganze Zeit ganz komische Musik und sowas, Sie auch?
Nein, die höre ich nicht. Ich schaue da nochmal durch, ob sich da jemand wieder
reingeholt hat. Da ist irgendwie, als hätte ich einen Fernseher hier. Ja. Warten Sie mal. Was ist denn das für ein Scheiß?
Stumm. Ich habe jetzt nochmal jemanden auf stumm geschalten. Ich weiß nicht, ob Sie
jetzt ist es gut. Okay. Ja, alles gut. Alles gut. Jetzt ist es vorbei. Also, Sie haben völlig recht mit Ihrer Analyse der alten CDU. Und daran ist sie im gewissen Sinne auch zugrunde gegangen. Aber die Leute verklären natürlich die Dinge, die vor Jahrzehnten waren. Und die sagen sich, ja Mensch, der Kohl, das war ein Mann von Format. Und vergessen die ganzen Bestechungssachen oder diese Spendengeschichten. Die sagen, ja der Strauß, das war ja so ein richtig hemdsärmeliger Mann, der seine Meinung gesagt hat. Das stimmt ja alles. Aber der hatte natürlich auch Dreck am Stecken. Und die Christdemokraten in allen Ländern haben das, aber ich glaube, sie haben in Deutschland schon eine große Akzeptanz, die auch deutlich höher ist als wahrscheinlich die der ÖVP in Österreich.
Ja, aber das ist ja unabhängig von der Akzeptanz, wenn ich einen Kandidaten bewerbe, der eigentlich zu einer anderen Partei gehört und dann kommt ein Söder beispielsweise auf die Idee oder ein Merz, dass er dann selbst die alten guten CDUler und CSUler plakatiert, dann hat man die ganze Zeit Werbung für eine fremde Partei gemacht. Ich verstehe schon, dass man sagt, mit denen werben jetzt wir, weil dann sehen alle, dass wir eigentlich die Besseren sind, aber wenn sich Söder das ansieht, beispielsweise jetzt bei der Wahl dann in Bayern und sagt, ja genau, aber eigentlich schaut's, da ist das Foto von mir und von Franz Josef Strauß, eigentlich waren wir die besten Freunde, dann treibt man das Spiel der anderen.
Das ist richtig. Also diese Ansätze gibt es aber leider, weil wir so eine heterogene Partei sind und man muss es auch ganz klar sagen, es wird nicht klar gesagt, was wir sagen sollten und was nicht. Und es sagt jeder so ein bisschen, was ihm durch den Kopf geht. Das muss man leider so sagen. Das ist ein Grundproblem der AfD schon immer gewesen. Und deswegen hat ja auch Gauland gesagt, wir seien ein gieriger Haufen. Und zu diesem Gierigen gehört natürlich auch, dass völlig absurde Vergleiche und Konzepte herangezogen werden. Da haben Sie völlig recht. Aber diese Leute, es gibt in der AfD tatsächlich Nostalgiker. Ne? Die sehnen sich einfach nach der guten alten Zeit und erkennen nicht, dass die gute alte Zeit gar nicht gut war.
Ja, emotional kann man ja das nachvollziehen, aber vom Politiker erwarte ich zumindest ein bisschen ein politisches Hirn und das geht halt da verloren. Aber Sie haben einen Punkt angesprochen, der eine schöne Überleitung ist. Sie haben gesagt, in der AfD kann jeder ein bisschen machen, was er will und manche machen das ja auch sehr erfolgreich. Und da haben Sie schon jemanden angesprochen, den Herrn Lindemann, der wieder das Direktmandat gemacht hat. Was macht der richtig, was im Rest von Berlin nicht funktioniert hat?
Also Gunnar Lindemann, muss man sagen, den ich sehr schätze, ist ein politisches Urtalent. Ja. Er ist so eine Art Volkstribun. Als ich ihn wirklich das erste Mal gesehen habe, wie er eine Rede hält, habe ich mir gesagt, so habe ich mir die alten römischen Volkstribune vorgestellt, Aha. die ja alle immer das Proletariat vertraten. Ne? Das waren ja Leute, die wurden von den Proletariern gewählt. Es gab ja die Optimaten und die Proletarier. Und die Proletarier haben diese Volkstribune gehabt. Und er hat eben so eine Art, unheimlich authentisch aufzutreten. Und er weiß auch ganz genau, was die Leute denken. Er hat ein ganz ausgeprägtes politisches Gespür, sozusagen, wie er schaut dem Volk aufs Maul und er weiß, was die Leute von ihm wollen. Und er ist auch bereit, das zu bedienen. Also er kennt keine Scheu. Deswegen ist manches vielleicht ein bisschen peinlich. Es ist aber immer erfolgreich. Und er ist politisch übrigens zum Teil sehr kritikwürdig. Er ist politisch zum Teil völlig auf der richtigen Linie. Er hat so ein Sammelsurium. Da die Menschen aber doch recht unpolitisch sind und einfache Antworten wollen, die er ihnen gibt, nämlich viel zu einfache Antworten, hat er entsprechend Erfolg. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass Gunnar Lindemann allerdings einen Vorteil hat. Er wohnt in einem, also in Nordost-Marzahn, kann man sagen, in einem sehr einfachen Wohnbezirk, einem, wenn Sie so wollen, prekären Wohnbezirk. Und dort wählen ihn die Leute schon aus sozialen Gründen, weil sie erkannt haben, dass die deutsche Arbeiterklasse, sofern es überhaupt noch eine geben sollte, wenn dann überhaupt nur noch von der AfD wahrgenommen und vertreten wird. Und das bedient er auch hervorragend, weil er im gewissen Sinne ein Sohn dieser Arbeiterklasse ist. Das ist ein bisschen wie der Guido Reil im Europaparlament, der ja immer als Steiger aus dem Ruhrgebiet auftritt. Mhm. Und das finden die Leute auch super im Ruhrgebiet. Die Leute mögen so Arbeitervorbilder. Das ist doch, das hat schon immer funktioniert im sozialen Bereich. Und das kann der Lindemann wirklich hervorragend. Und ich habe Lindemann beim Wahlkampf auch in Marzahn geholfen, weil es für uns ja sehr wichtig war, dass Gunnar Lindemann auch sein Mandat verteidigt. Und die Linken sozusagen gesagt haben, alle wählen jeden, aber nur Lindemann wählen wir alle nicht. Er hatte also unheimlich starken Gegenwind. Und ich habe gestaunt, wie es war, als wir durch die Straßen gingen und Flyer verteilten, also Wahlprospekte. Die Leute kannten ihn, er wurde auf der Straße ständig angesprochen. Es hieß immer, ach, Herr Lindemann, ich wünsche Ihnen alles Gute, Gunnar, wie geht's? Und so weiter. Also er ist bekannt gewesen wie ein kleiner Star. Und ich finde das ganz ungewöhnlich. Und er hat sich dieses Mandat, finde ich, sehr verdient. Er hat auch noch eine andere Spezialität. Das ist ja auch so ein Ding, das bei ihm häufig kritisiert wird, seine Bezüge zu Russland. Man muss aber dazu sagen, dort, wo Gunnar Lindemann wohnt, wohnen Russlanddeutsche. Das sind also Spätaussiedler aus Russland, die alle einen deutschen Pass haben, aber zum Teil gar kein Deutsch sprechen oder mit starkem russischen Akzent, zum Teil aber auch perfekt Deutsch, aber sie sind alle, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr Russen als Deutsche. Sie haben also einen starken Bezug zu Russland und den hat Gunnar Lindemann auch, weil er irgendwie sich da auskennt und die Sachen eigentlich so bewertet wie diese Menschen. Wir wissen ja, dass Menschen aus Osteuropa viele Dinge viel konservativer sehen als wir hier im Westen, im woken Westen. Und er erkennt, was die Leute wollen. Und das gibt er ihnen auch. Und dafür wird er dann manchmal sehr kritisiert, gerade von der Mainstream-Presse, die dann behauptet, er sei so eine Art Putin-Versteher oder sonst was. Er hat zum Teil ganz differenzierte Ansichten, manchmal hat er sehr simplifizierende, manchmal auch ganz differenzierende, aber die Leute fühlen sich bei ihm aufgehoben. Diese Russlanddeutschen, und die sind bei ihm eine ganz starke Fraktion bei seinen Wählern. Damit macht er sich zum Teil unbeliebt. Also er ist im Landtag ein extrem verhasster Mann, weil er ja so hemdsärmlich ist. Und die sagen dann alle, ja, und sie sind ja auf der Seite von Putin und so weiter. Und das in einer Stadt, wo überall Ukraine-Fahnen hängen. Das ist er gar nicht. Das ist er gar nicht.
Aber natürlich, Herr Brusek, ist es nicht genau das, was man von der AfD erwartet, dass AfD-Politiker im Abgeordnetenhaus nicht gegrüßt werden, dass die alle sagen, mit der AfD wollen wir nichts zu tun haben. Aus dem Grund wähle ich ja die AfD, weil sie anders ist. Oder anders gesagt, oder Sie haben ja selbst jetzt gesagt, so könnte man das auch auffassen, dass der Erfolg von Gunnar Lindemann auch da ist, weil ihn alle anderen hassen und die anderen Menschen dann, die eigenen Wähler dann merken, hat er es wirklich für uns da? Wird da nicht der Hass der etablierten Medien und des Establishment dann nicht zur Wahlempfehlung?
Ja, ich würde sogar sagen, der Hass der etablierten Medien wird zur Liebe seiner Wähler. Der wandelt sich, der Hass der anderen wandelt sich in Liebe seiner Wähler. Und er hat ja diese Kochshow, die kennen Sie ja vielleicht, Maître Gunnar, wo er immer unglaubliche Dinge aus Dosen kocht. Das lieben die Leute. Das lieben die Leute. Er ist humorvoll und das finden natürlich normale Politiker absolut unseriös. Ja? Bei der CDU würde keiner sowas machen. Und dafür lieben ihn die Menschen. Er ist im gewissen Sinne so eine Art, es gibt ja keine Urgesteine der AfD, weil sie erst 10 Jahre alt ist. Er vertritt genau so einen Typus, den diese Partei braucht. Die Partei kann nicht lauter Gunnar Lindemanns haben, das ist ganz klar. Ja? Er ist auch auf seine Art einmalig, aber er bedient eine große Sehnsucht nach dem einfachen Leben und nach dem Aufgehobensein bei so einem väterlichen Politiker, der sich wirklich um die Leute kümmert. Und das ist etwas, was normale Parteien nicht bieten, erstens. Das ist übrigens etwas, was auch wir anderen in der AfD auch nicht immer bieten können. Also ich bin jetzt kein volkstümlicher Typ, der hier durch meinen Stadtbezirk läuft und die Leute grüßen mich und sind ganz begeistert. Das ist nicht meine Art. Und leider sind ja Politiker überwiegend Leute, die Akademiker sind und aus gehobenen Berufen und so weiter. Das ist er alles nicht. Er hat so dieses, was früher die SPD hatte, die hatte ja viele so eine Leute aus der Arbeiterklasse, noch in den 60er, 70er Jahren, die waren authentisch, die waren manchmal furchtbar anstrengend, aber das war das, was die Leute wollten und er gehört zu diesen Menschen, die das verkörpern, was die AfD tatsächlich braucht. Sie braucht natürlich auch andere Leute, sie braucht auch Christine Brinker, die mit Verstand und mit Weiblichkeit und tatsächlich mit bürgerlichem Auftreten den Leuten zeigt, dass wir irgendwie keine fiesen, doofen Nazis sind. Und dann sagen sie alle, ja, der fiese, doofe Nazi ist ja aber dieser Lindemann, der ist ja auch so dick und so unmöglich angezogen und so. Das ist aber alles Schwachsinn, das interessiert auch die Leute überhaupt nicht. Er ist kein Nazi, er ist nur dick. Ja? Deswegen bin ich sehr froh, dass es solche Leute in der AfD gibt. Ich bin absolut gegen irgendeine Art von Proletarisierung der Partei. Das muss ich so ganz offen sagen. Aber Gunnar Lindemann ist ein zutiefst sensibler und differenzierter Mann. Das hat mit irgendwie Proletarisierung gar nichts zu tun. Das ist das Authentische, was ihn so erfolgreich sein lässt.
Ja, Herr Brusek, und dazu muss man ja nicht eine Kochshow machen. Und ich hoffe, auch wenn Lindemanns Kochshows, also hier eine Empfehlung bei YouTube, Lindemann, Gunnar Lindemann und Kochshow eingeben, dann kommt man zu den lustigen Kochshows. Jetzt hoffe ich natürlich, dass Frau Brinker und auch Sie nicht auch so eine Kochshow machen. Aber was man von Herrn Lindemann schon auch lernen kann, ist das greifbar sein, dann angreifbar sein, heißt ja auch greifbar sein, oder? Sich ruhig zutrauen, dass die anderen über einen schimpfen. Kann man das nicht lernen von Herrn Lindemann? Weil das gilt wahrscheinlich, zumindest aus meiner Sicht, unabhängig vom beruflichen oder gesellschaftlichen Stand, dieses greifbar sein, angreifbar sein.
Also er ist durchaus angreifbar und dadurch wird er ja authentisch. Und er ist ein Politiker, den man anfassen kann. Er ist ein Politiker zum Anfassen. Er ist ein Politiker zum Gernhaben und das spüren die Leute. Ich weiß, dass Maximilian Krah aus dem Europaparlament, der sagt immer, man muss die Leute mögen. Und ich halte das für einen wirklich zutiefst zutreffenden Spruch für Politiker, weil die Menschen merken doch, wenn sie gemocht werden. Und ich glaube, Gunnar Lindemann mag die Leute. Er holt sie dort ab, wo sie stehen. Und das gelingt nicht jedem. Und deswegen würde ich auch keine Kochshow machen, weil das wäre verkleidet und nicht authentisch. Und das wäre auch nicht gut. Frau Brinker könnte vielleicht eine ernsthafte Kochshow machen, weil sie, glaube ich, sehr gut kochen kann. Aber Lindemann kann nicht kochen und das ist ja sozusagen der Witz, den die Leute unheimlich gut finden. Ja.
Ja, das war herrlich, wie sich da die Zeitungen darüber zerrissen haben. Auf www.info-direkt.eu findet man übrigens ein Interview mit Herrn Lindemann, wo er erklärt, wie diese Kochshows gemeint sind. Also wer sich dafür interessiert, auf unsere Internetseite schauen und Besuche Lindemann eingeben, dann kommt man relativ schnell zu dem Interview. Und wir, Herr Brussek, würde ich vorschlagen, kommen noch zum letzten Thema. Es wurde nämlich heute auch auf Twitter und Parteikreisen natürlich überall diskutiert, was muss die AfD machen, um zukünftig mehr Wähler anzusprechen. Und da hat ein junger Herr, der es nicht verdient hat, dass ich mir seinen Namen merke, gemeint, man muss gezielt Migranten ansprechen. Wie sehen Sie das? Muss sich die AfD jetzt um Migranten bemühen?
Das ist ein großes Thema momentan in der Partei in Berlin und das ist natürlich in einer migrantischen Gesellschaft wie Berlin durchaus die Frage. Viele sagen das, und zwar mit der Begründung, naja, Migranten muss man ansprechen, die sind da und viele wollen wir auch haben oder wir werden sie nicht los, ist auch völlig egal und deswegen müssen wir sie gewinnen. Das ist im Grundprinzip zutreffend, nur, und das ist das große Nur. Ich glaube, dass das nicht stimmt, denn soweit ich weiß, die Wahlforschung hat sich ja damit intensiver beschäftigt als Politiker, die sich ja immer irgendwie neue Ideen ausdenken. Und soweit ich weiß, die Migranten, die wir doch eigentlich immer meinen, also Migranten aus ganz fremden Kulturen und fremder Religionen und so weiter, ich möchte das nicht näher ausführen, diese Migranten sind Leute, welche uns nicht wählen und auch nicht wählen würden, weil sie nämlich andere Parteien wählen. Also Beispiel. Es ist bekannt, dass selbst konservative Türken mit deutschem Pass wählen SPD. Die würden in der Türkei nie die SPD wählen. Die würden in der Türkei die AfD wählen. Aber sie wählen die AfD deswegen nicht, weil sie das diffuse Gefühl haben, dass die AfD keine Partei ist, die sie mag. Und deswegen werden sie diese Parteien niemals wählen. Das ist das eine. Zweitens, und das ist auch ein Problem, wenn diese Migranten die Parteien sozusagen in die Parteien aufgenommen werden und wenn sie gefördert werden, also sagen wir mal gezielt, nicht im Einzelfall, ja, wenn sie gezielt aufgenommen werden, besteht eine Gefahr, dass die Parteien sich so verändern, dass sie ihr eigentliches Gesicht verlieren. Und drittens, und das ist ja auch ganz interessant, es gibt ja durchaus Staaten, es gibt Staaten in Europa, zum Beispiel in Skandinavien, da gibt es richtige Migrantenparteien. Die sind übrigens völlig erfolglos. Migranten wollen eigentlich die Parteien ihres Aufnahmelandes, ihres Gastlandes wählen, aber sie überlegen sich ganz genau, welche Partei ihrer Meinung nach nichts gegen Migranten hat. Und ich glaube, der AfD wird es nicht gelingen, diesen Leuten, also in einem größeren Rahmen, zu vermitteln, dass die AfD für Migration ist. Das ist sie ja nicht. Das ist doch das Alleinstellungsmerkmal, sagen wir mal, rechtskonservativer Parteien neuerer Art in Europa. Ob das nun in Frankreich ist oder in Italien oder in Skandinavien oder in Polen, dass sie gerade gegen Migration sind. Und die Parteien können doch nicht gegen ihr eigenes Programm angehen und sie können vor allen Dingen auch nicht so eine Art Keil in ihre eigene Wählerschaft treiben, weil die Idee, wir werden jetzt verstärkt Migranten gewinnen, würde vielleicht einige wenige Migranten gewinnen als Wähler. Es würde aber wiederum, sagen wir mal, bio-deutsche Wähler abschrecken. Denn machen wir uns ja nichts vor. Die AfD ist, was das angeht, eine kluge und differenzierte Partei. Aber ich weiß durchaus von Gesprächen am Stand oder Gesprächen am Stammtisch, dass es einfach ganz viele Leute gibt, die wählen die AfD, weil sie ganz einfach keine Ausländer mögen. das ist für die ganz zentral. Das ist ja auch legitim. Es muss ja nicht jeder Ausländer mögen. Das soll jeder für sich selber entscheiden. Aber die Leute sind doch für die AfD, weil die sagen, naja, hier gibt es zu viele Ausländer und deswegen wählen wir die AfD. Und wenn Parteien wie die AfD auf Ausländer zugehen und sagen, wir mögen euch genauso wie die anderen, die schon länger da sind, wie unsere Kanzlerin das gesagt hat, dann wäre das im gewissen Sinne verlogen. Und das durchschauen die. Also ich persönlich halte davon gar nichts. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe dazu auch mal etwas, einen ernsthaften wissenschaftlichen Vortrag gehört. Mhm. Und war eigentlich überzeugt, dass nach diesen Untersuchungen, die auch sehr stark sich zum Beispiel mit Wählern in Wien beschäftigt haben, also wen wählen Serben in Wien? Also
jetzt höre ich Sie leider nicht.
Serben mit österreichischem Pass zum Beispiel, ja, ne? Weil H.C. Strache hat sich ja offenbar sehr stark um diese Leute bemüht, oder? Genau. Hat sich Strache nicht sehr, sehr um serbische Wähler bemüht in Wien?
Er hat sich sehr darum bemüht. Er hat ein serbisches Armband getragen, sein Vizechef, würde ich jetzt salopp sagen, ist mit einer Serbin verheiratet, aber man hat trotzdem aufgepasst, dass man, also man hat dann auch beispielsweise gesagt, dass der Kosovo ist Serbia und so Dinge. Man hat da ganz klare Signale ausgesandt, aber man hat den eigenen Wählern nicht gesagt, wir kümmern uns jetzt um Migranten oder hat jetzt großserbische Kandidaten aufgestellt, das wird zwar auch manchmal gemacht, aber das ist sehr, sehr subtil vonstatten gegangen und die FPÖ-Propaganda, sage ich jetzt mal, in Wien richtet sich hauptsächlich gegen Islamisten, gegen den Islam, gegen die Islamisierung und da haben sie natürlich mit Serben natürliche Verbündete. Und mittlerweile ist die Überfremdung leider in Wien auch schon so stark, dass man, wenn man mit Migranten spricht, dass die auch sagen, ja, da gibt es ein Video, eine Straßenumfrage von der Freiheitlichen, also Straßeninterviews von der Freiheitlichen Jugend in Wien, das findet man auf deren Instagram-Account und da sagt ein älterer Herr aus der Türkei, er ist vor 40 Jahren nach Österreich gekommen, da war alles frei, da war alles schön, da war alles sauber, aber was jetzt mit den Flüchtlingen da passiert ist, mit den ständigen Migranten, das geht so nicht mehr. Und ich glaube, da ist vielleicht etwas Potenzial da, dass die Leute dann sehen, wenn sie dann vielleicht so einen Lindemann oder so kennenlernen, dass sie sagen, ja, vielleicht mag mich der nicht, aber ich mag auch nicht, dass noch mehr Migranten kommen, weil die machen ja mein eigenes Leben am schwersten.
Also ich glaube, das Problem ist ein bisschen, machen wir uns nichts vor, das Problem ist Europa oder nicht Europa. Und manchen mögen Serben fremdartig erscheinen, mir erscheinen sie nicht fremdartig, auch wenn sie nicht unmittelbar irgendwie bei uns wohnen. Das Problem der Migration meint ja natürlich nicht Schweden oder Schweizer, es meint ja eher Leute aus Somalia oder dem Sudan. Und deswegen ist das ein ernsthaftes Problem. Man muss da, glaube ich, differenzieren. Und selbstverständlich kann man gut integrierte Migranten, die seit jeher in den Gastländern leben, ansprechen. Aber das kann, glaube ich, kein politischer Ansatz sein, den man breit gefächert vertritt.
Und um zu einem Abschluss vom Gespräch schon langsam zu kommen, gibt es noch gute Nachrichten für alle, die genau Ihrer Meinung sind und auch meiner Meinung, dass das kein Weg ist. Da hat nämlich auf Twitter jemand gepostet, dass es einen Landesfachausschuss der AfD Berlin gibt und da gibt es einen Beschluss und dieser hat einen Beschluss gefasst, in dem soll es zumindest laut Twitter heißen, die AfD Berlin soll deutsche Bürger mit Migrationshintergründen nicht als mögliche Wählerzielgruppen gesondert ansprechen. Also angeblich gibt es da einen Beschluss, dass das nicht gemacht werden soll.
Das ist auch tatsächlich so. Trotzdem ist es innerhalb der Partei umstritten und zwar jetzt erst recht. Dieser Landesfachausschuss, der macht ja, sagen wir mal, bereitet die inhaltliche Politik der Partei vor. Dort ist übrigens Gunnar Lindemann ganz aktiv und Gunnar Lindemann weist immer auf diesen Beschluss hin und sagt, das ist nicht das, womit wir erfolgreich sein können. Wir haben uns auch entschieden, es nicht zu machen.
Das wollen aber nicht alle wahrhaben, muss man ganz klar sagen, weil sie denken, wir wollen innovativ sein. Natürlich kann man das ändern und sich überlegen, wir machen es anders. Aber es gibt also Leute, die davon mehr verstehen als Menschen, die sich kurzfristig Neuigkeiten ausdenken wollen. Und ich glaube, das ist ein völlig richtiger Ansatz. Es wurde ja früher mal erwogen, machen wir auch Flyer oder Wahlpropaganda auf Türkisch oder lauter solche Sachen. Das ist alles totaler Schrott. Entweder die Leute fühlen sich angesprochen wie jeder andere Deutsche, der wählt, also wenn sie einen deutschen Pass haben. Und dann reicht es auch, wenn ich sie auf Deutsch anspreche. Aber so jetzt nach dem Motto, es gab mal in Berlin das Wahlplakat, Atatürk würde AfD wählen. Ja? Und mir hat jemand erzählt, der sich gut in der türkischen Community auskennt, dass die Türken es total blöd fanden. Also man kann nicht einfach seine Vorstellungen auf andere Kulturen übertragen. Das kommt nicht an. Und ich glaube, wir werden so keine Wähler gewinnen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube auch, dass das Migrationsfeindliche ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wir wollen keine ungehinderte und ungeregelte Migration. Und dafür sind wir auch da immer gewesen. Und es wäre unvernünftig, wenn wir das einfach über Bord werfen würden.
Herr Brusek, vielleicht kann man sich ja mit den Migrationsbefürwortern unter Anführungszeichen in der Partei darauf einigen, dass man zuerst einmal die deutschen Nichtwähler und anspricht und die, die schon einmal AfD gewählt haben und jetzt nicht mehr, anstatt das nächste Fass aufzumachen. Das ist aus meiner Sicht ja völlig absurd. Man erreicht die eigenen ehemaligen Wähler nicht mehr, aber will jetzt auch noch Migranten ansprechen.
Richtig. Man muss erstmal die Leute wieder an Bord holen, die schon mal bei uns gesessen haben. Und man kann nicht sagen, so viele sind von Bord gegangen, jetzt holen wir plötzlich Leute aus anderen Häfen. Das wäre doch ganz falsch. Und ich werde mich auch immer dafür einsetzen, argumentativ, dass wir das nicht machen. Es ist aber eine Sache, die in der Partei immer mehr diskutiert wird, das muss man sagen. Und ich glaube, da wird es noch großen Diskussionsbedarf geben.
Und diesen großen Diskussionsbedarf werden wir in einem anderen InfoDirect-Live-Podcast aufgreifen. Jetzt gibt es noch einmal die Frage, ob es von Zuhörern Fragen zu diesem Thema gibt. Wenn das so ist, dann bitte auf Telegram einmal kurz aufzeigen. Dann könnt ihr in die Sendung herein. Und sofern das nicht der Fall ist, und so schaut es momentan aus, Herr Brusek, bedanke ich mich für das Gespräch, weil dann können wir beide jetzt Feierabend machen. Vorher bitte kurz um ein paar Schlussworte, wenn Sie mögen, und gerne auch Werbung für Ihre sozialen Medienkanäle machen.
Ich habe die immer so gar nicht parat, weil ich bin ja so alt, dass ich mich mit diesen Dingen nicht auskenne. Aber ich möchte sagen, wer mich namentlich eingibt auf Facebook oder auf Telegram oder auf Instagram, der kommt immer auf meine Seite, wo ich darstelle, dass ich Prager und Provokateur, Politiker und Bibologe bin. Und obwohl ich heute eigentlich versucht habe, gar nicht provokativ zu sein, und weil das nicht immer ankommt, Prager bleibe ich immer. Theologe werde ich jetzt noch sein, wenn ich das letzte Bier trinke, bevor ich zu Bett gehe. Ja.
Ja. Herr Brusek, dann danke ich Ihnen für diesen herrlichen Podcast wieder und wünsche Ihnen zum Wohl. Lassen Sie sich Ihr Bier gut schmecken.
Vielen Dank, Herr Schafmüller. Hat mir wieder großen Spaß gemacht mit Ihnen. Tschüss.
Vielen Dank. Beste Grüße nach Berlin.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. So, jetzt beenden wir dieses Gespräch und jetzt kommt wie immer ein kurzer Werbeblock für InfoDirect. Wenn euch dieser InfoDirect Live Podcast mit Antonin Brusek gefallen hat, er ist von der AfD Berlin. Wir haben darüber gesprochen, wie die Wahlen in Berlin abgelaufen sind. Wenn euch das gefallen hat, dann bitte ich euch, die Sendung zu liken, zu kommentieren, die Links zur Sendung weiter zu verbreiten. Also liken, teilen, abonnieren. Und wenn euch die Arbeit von InfoDirect als unterstützungswert erscheint, dann lade ich euch dazu ein InfoDirect-Magazin, also das InfoDirect-Magazin zu abonnieren. Österreichweit sind wir übrigens auch in Trafiken, also im Zeitungskiosk erhältlich. Da könnt ihr uns auch beziehen. Aber sonst bitte das Infodirekt-Magazin abonnieren oder uns auch gerne eine kleine oder größere Spende überweisen. So, herzlichen Dank fürs Zuhören und dass ihr trotz technischer Probleme drangeblieben seid. Nächster Infodirekt-Live-Podcast werden wir schauen, dass wir spätestens nächste Woche wieder zusammenbringen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.